온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 378. Zu Beginn haben wir mal wieder eine Reihe Nachrichten für euch. Die neue rechtsliberale Regierung von Argentinien will raus aus dem eher linken internationalen Medienprojekt Telesur. El Salvador will von einem angebotenen Gewaltverzicht seitens der Maras nichts mehr wissen und die mexikanische Gemeindepolizistin Nestora Salgado ist nach 2,5 Jahren Haft ohne Gerichtsprozess wieder frei. Naja, und Beiträge gibt's natürlich auch noch. Gerade waren ja Ostermärsche, die gibt's nämlich noch, und da wurden unter anderem auch die deutschen Waffenexporte kritisiert. Über eine der wenig zimperlichen Waffenschmieden haben wir schon mehrfach berichtet, Heckler und Koch. Deren Sturmgewehre waren auch bei dem Angriff auf Studenten im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero im Einsatz. Dort hätten sie aber niemals hingeliefert werden dürfen. Deshalb hatte bereits 2010 ein deutscher Aktivist Anzeige erstattet. Jetzt erst wurde Anklage gegen ehemalige Angestellte der Firma erhoben. Doch geht es nach dem Willen von Aktivistinnen und Anwälten, müssten weitere Verantwortliche auf der Anklagebank sitzen. Und Argentinien hat nicht nur eine neue, deutlich rechtere Regierung. Argentinien hat auch gerade das Gedenken an den Militärputsch vor mittlerweile 40 Jahren hinter sich. 1976 hatte eine Junta aus Heer, Marine und Luftwaffe, gestützt durch Kirche, Medienkonzerne und Wirtschaft, für 7 Jahre die Macht übernommen. Etwa 30.000 Menschen fielen dem Regime zum Opfer. Viel Spaß kann man da schlecht wünschen, aber auf eure geneigten Ohren hoffen wir von Radio Onda.
Onda Info? Nachrichten.
Argentinien will seine Beteiligung am Fernsehsender Telesur einstellen. Der neue Minister für Medien des südamerikanischen Landes, Hernán Lombardi, teilte mit, dass seine Regierung die notwendigen Schritte dazu einleiten wird. Als Begründung nannte er die angeblich unausgewogene Berichterstattung des Senders. Telesur wurde 2005 auf Initiative von Venezuelas damaligem Staatschef Hugo Chavez als Alternative zum amerikanischen Nachrichtensender CNN gegründet. Neben Argentinien und Venezuela sind Kuba, Uruguay, Bolivien, Ecuador und Nicaragua an dem Gemeinschaftssender beteiligt, der seinen Sitz in Venezuelas Hauptstadt Caracas hat. Bereits Ende 2015 hat die konservative Regierung des neu gewählten Präsidenten Mauricio Macri angekündigt, dass sie aus Telesur auszusteigen gedenke. Der Sender hatte kritisch über Macris Amtsantritt berichtet. Konservative Kritiker werfen Telesur schon lange eine unausgewogene Berichterstattung vor. Sie sehen in dem Sender einen Propagandakanal der Regierung Venezuelas.
Die Regierung des mittelamerikanischen Landes El Salvador plant seit Wochen die Verhängung eines Ausnahmezustands, um die anhaltende Gewaltwelle im Land zu stoppen. Ein im Jahr 2012 geschlossener, vielbeachteter Waffenstillstand mit den sogenannten Maras, den bewaffneten Jugendbanden, hatte zunächst zu einer starken Verringerung der Mordrate geführt, war dann aber 2014 von der Regierung aufgekündigt worden. Seitdem ist El Salvador wieder das gefährlichste Land Zentralamerikas. Momentan werden jeden Tag 23 Menschen umgebracht. Das sind fast doppelt so viele wie im selben Zeitraum vor einem Jahr. Eine Neuauflage des Waffenstillstandes schloss Regierungssprecher Chicas aber aus. Die Regierung werde die Kriminalität mit allen Mitteln bekämpfen und die Bevölkerung schützen, betonte er. Damit reagierte der Sprecher auf ein Video, in dem die Banden Mara Salvatrucha und Pandilla 18 anbieten, keine Morde mehr zu verüben, wenn die Regierung im Gegenzug keinen Ausnahmezustand verhängt. Die Regierung von Salvador Sánchez Cerén hatte im Januar den Plan Sicheres El Salvador vorgestellt. Der beinhaltet Reformen bei den Haftbedingungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für junge Menschen, aber auch, wenig überraschend, mehr Befugnisse für Polizei und Militär sowie eine ständige Militärpräsenz in den 50 gewalttätigsten Gemeinden. Die Maras wollen das offenbar verhindern. Sie bezeichnen die Maßnahmen der Regierung als verfassungswidrig und drohen damit, dass sie die Macht hätten, die Politik im Land zu zerschlagen.
Mexiko. Mitte März wurde Nestora Salgado nach 31-monatiger Haft aus dem Gefängnis entlassen. Alle Anklagepunkte gegen die Kommandantin der autonomen Gemeindepolizei CRAC PC wurden fallen gelassen. Ein Gericht entschied, dass Nestora Salgado in legitimer Weise gehandelt hat, als sie 50 schwerer Straftaten verdächtigte Personen festhalten ließ. Sie habe dies als Amtsperson einer indigenen Behörde der Kleinstadt Olinala in Guerrero getan. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr dagegen Entführung und Freiheitsberaubung in 50 Fällen vorgeworfen. Obwohl dieser Vorwurf schnell entkräftet worden war, musste Nestora Salgado 2,5 Jahre in Haft verbringen. Immer wieder wurden neue Anklagepunkte gegen sie konstruiert. Bis zuletzt versuchten Organisationen aus dem rechten Spektrum ihre Entlassung mit der Begründung zu verhindern, dass sie eine gefährliche Entführerin sei. Auf einer Pressekonferenz unmittelbar nach ihrer Entlassung schilderte Nestora Salgado die unmenschlichen Haftbedingungen, die sie erleiden musste. Nach ihrer Verhaftung durch Marinesoldaten im August 2013 wurde sie in ein Hochsicherheitsgefängnis für Schwerverbrecher gebracht, wo sie die meiste Zeit in Isolationshaft verbrachte. Erst nach einem mehrwöchigen Hungerstreik und internationalen Protesten verlegte man sie Mitte 2015 in das Frauengefängnis von Mexiko-Stadt. Zurzeit befindet sich Nestora Salgado auf einer Rundreise durch die USA. Im Rahmen einer Kampagne setzt sie sich dort für die Freilassung weiterer 9 Gemeindepolizisten ein, die in mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen sitzen. Doch bald möchte die Mexikanerin mit amerikanischem Pass nach Guerrero zurückkehren, um für die Freiheit aller politischer Gefangener in Mexiko zu kämpfen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Sechs Tote und 43 Verschwundene. Der Angriff auf Studenten im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero im September 2014 machte die kriminelle Verflechtung von Politikern, Polizisten und Verbrechern international sichtbar. Eine ganz eigene Spur führte nach Deutschland. Bei dem Massaker waren G36 Sturmgewehre der Rüstungsschmiede Heckler & Koch im Einsatz, die nie in diese Region hätten gelangen dürfen. Bereits 2010 hatte der Aktivist Jürgen Reslin wegen der illegalen Exporte Anzeige erstattet. Über 5 Jahre später reagierte die Staatsanwaltschaft. Vergangenen November erhob sie Anklage gegen ehemalige Angestellte der Schwarzwälder Firma. Nun muss das Landgericht Stuttgart darüber entscheiden, ob und wann der Prozess eröffnet wird. Doch geht es nach dem Willen von Aktivistinnen und Anwälten, müssten weitere Verantwortliche auf der Anklagebank sitzen. Und auch die Opfer sollten am Verfahren teilnehmen.
Iguala am 26. September 2014. Studenten der pädagogischen Landschule Ayotzinapa stehen auf einer Straßenkreuzung am Rande der Stadt. Gerade konnten sie aus dem Zentrum vor Polizisten flüchten, die sie gestoppt und beschossen hatten. Nun heulen auch hier die Sirenen. Blaulichter durchdringen die Nacht. Und wieder fallen Schüsse. 2 der jungen Männer gehen zu Boden, kurz darauf sind sie tot. Auch der Student Ernesto Cano befindet sich in diesem Moment auf der Kreuzung. Ein halbes Jahr später kehrt er an den Ort zurück. Er erinnert sich.
In diesem Lugar assassinan a 2 de mis compañeros. Assassinan a Daniel.
Genau hier haben sie 2 meiner Kumpels ermordet, Daniel Solis Gallardo und Julio César Ramírez Nava. Das passierte, als sie uns zum zweiten Mal beschossen. Schon vorher verschleppten sie den Companiero Chilango, Julio César Mondragón Fontes. Er wurde am frühen Morgen des nächsten Tages gefunden. Sie hatten sein Gesicht zerstört und ihm die Haut abgezogen.
6 Menschen sterben bei dem Angriff von Polizisten und Söldnern der kriminellen Organisation Guerreros Unidos im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero. 43 Studenten werden von den Beamten festgenommen und den Verbrechern übergeben. Bis heute fehlt von ihnen jede Spur, obwohl über 100 Tatverdächtige im Gefängnis sitzen. In der Nähe der beiden an der Kreuzung getöteten Männer finden Ermittler Patronenhülsen des Kalibers 5.56x45. Reste von Munition, wie sie für das Sturmgewehr G36 der deutschen Rüstungsschmiede Heckler & Koch verwandt wird. Im Revier der lokalen Polizei werden am Morgen nach der Tat mindestens 38 dieser schwäbischen Schießeisen entdeckt. Laut den deutschen Exportbehörden hätten die Waffen nie nach Guerrero gelangen dürfen. Rechtsanwalt Alejandro Ramos Gallegos geht davon aus, dass die Gewehre in der Nacht im Einsatz waren. Er vertritt Angehörige der Getöteten.
Wir wissen, dass mindestens zwei der Polizisten, die derzeit im Gefängnis sitzen, diese Waffen benutzt haben. Sie trugen die Gewehre und Natriumuntersuchungen ergaben ein positives Ergebnis. Das heißt, an den Händen wurden Schmauchspuren gefunden. Darüber hinaus gibt es vier weitere Polizisten, die an den Vorfällen beteiligt und mit den Waffen im Einsatz waren.
Auch bei dem besonders brutalen Mord an Mondragón Fontes war ein G36 im Spiel.
Der Polizist, der nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Julio César Mondragón Fontes das Leben nahm, trug eine deutsche Waffe. Er behauptete, dass er damit in die Luft geschossen habe.
Oberndorf am Neckar. Mehrere hundert Menschen stehen vor den Werkstoren von Heckler & Koch und demonstrieren gegen Rüstungsexporte. Im Zentrum ihrer Kritik steht die Lieferung von knapp 10.000 G36-Gewehren nach Mexiko. Unter den Demonstrierenden ist auch Jürgen Kresslin. Der Sprecher der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel hat 2010 Anzeige gegen Heckler & Koch gestellt. Ein Firmenmitarbeiter hatte ihm berichtet, dass viele der Waffen in vier Bundesstaaten gelangt seien, für die deutsche Exportbehörden explizit keine Ausfuhrgenehmigung erteilt hatten. Im November 2015 bestätigten die Strafverfolger dann die Vorwürfe gegen Heckler & Koch. Behördensprecher Jan Holzner.
Ja, die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen insgesamt 6 Angeschuldigte zum Landgericht Stuttgart erhoben. Den Angeschuldigten werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz vorgeworfen.
Im Visier ist nur die Firma Heckler & Koch.
Die Anklage richtet sich gegen einen vormals für die Firma in Mexiko tätigen Verkaufsrepräsentanten, gegen eine Vertriebsmitarbeiterin, 2 ehemalige Vertriebsleiter sowie gegen 2 ehemalige Geschäftsführer.
Die Beschuldigten sollen dafür verantwortlich sein, dass Dokumente gefälscht wurden, um den tatsächlichen Verbleib der Waffen zu verschleiern. Über 4.500 Gewehre landeten so illegal in den Bundesstaaten Guerrero, Chiapas, Chihuahua und Jalisco. Jene Waffen, die im Polizeirevier von Iguala gefunden wurden, gingen auf dem Papier in 8 andere, genehmigte Regionen. Kresslins Anwalt Holger Rothbauer spricht nach der Anklageerhebung von einem großen Erfolg. Trotzdem ist er nur halb zufrieden. Keine Behörde habe je kontrolliert, wohin die Waffen tatsächlich gegangen seien, kritisiert er. Interne Schreiben zwischen den Ämtern belegten zudem, dass auch Beamte der Exportbehörden den kriminellen Deal mit eingefädelt hätten.
Da gibt es Protokolle von Gesprächen, da gibt es den klaren Hinweis von der Verteidigungsseite von Heckler & Koch in dem jetzigen Strafverfahren, dass die Vorschläge beispielsweise das Land Mexiko in Gebiete aufzuteilen, keine Idee von Heckler & Koch ist, sondern die vom Wirtschaftsministerium.
Rothbauer und sein Mandant wollen deshalb mehr Beschuldigte auf der Anklagebank sehen. Jürgen Kresslin.
Dieses Verfahren muss ausgeweitet werden auf die deutschen Rüstungsexportkontrollbehörden, allen voran das Bundesausfuhramt in Eschborn und das Bundeswirtschaftsministerium.
Jurist Rothbauer denkt noch weiter. Da in Iguala mit deutschen Waffen Menschenrechte verletzt wurden, könnten auch die mexikanischen Angehörigen hier gegen Heckler & Koch klagen.
Da sollten wir wirklich alles versuchen, von Seiten der mexikanischen Opferanwälte und auch von Seiten hier in Deutschland von Juristen, dass wir die Nebenklage der Angehörigen der Verschwundenen, die ja zumindest im Beisein der G36 hier an der Gesundheit verletzt oder möglicherweise auch erschossen wurden, dass die hier als Angehörige auftreten können und dann genau diese Fragen im Prozess stellen können.
Könnten tatsächlich die Opfer deutscher Rüstungsexporte im Prozess als Nebenkläger gegen ein deutsches Unternehmen auftreten? Das wäre ein Novum. Doch der Rechtsanwalt Wolfgang Kalek, ein Experte in internationalen Strafverfahren, hält das nicht für unrealistisch.
Wenn man von, ich sag jetzt mal, Morden, Massakern, den Weg rückwärts verfolgt zu den Waffenlieferanten und das sozusagen eine ungebrochene Kette ist, dann ist das natürlich auch für einen hiesigen Staatsanwalt interessant.
Bis dahin ist noch ein langer Weg, doch eine Klage wäre angemessen, denn die Exporteure tragen Verantwortung für das Leid, das ihre tödlichen Güter anrichten, und ebenso jene, die solche Geschäfte genehmigen. Gemäß deutscher Exportrichtlinien dürfen Waffen nicht in Regionen geliefert werden, in denen damit Menschenrechte verletzt werden können. Für Santiago Aguirre vom mexikanischen Menschenrechtszentrum Pro de Ache ist es deshalb unverantwortlich, dass die G36 in sein Land exportiert wurden.
Deutschland als eines der wichtigsten waffenproduzierenden Länder braucht bessere Kontrollen, um zu verhindern, dass die dort hergestellten Waffen in die Hände von Regierungen gelangen, die Menschenrechte verletzen oder eng mit der Drogenmafia zusammenarbeiten, so wie das heutzutage in Mexiko der Fall ist.
Soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Nos faltan 43, gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa nos olvidará. El pueblo pide justicia y tú renuncia ya. Nos faltan 43. Gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa no se olvidará. El pueblo pide justicia y tú renuncia ya.
In Argentinien jährt sich dieser Tage der letzte Militärputsch zum 40. Mal. Am 24. März 1976 übernahm eine Junta aus Heer, Marine und Luftwaffe, gestützt durch Kirche, Medienkonzerne und Wirtschaft, für 7 Jahre die Macht in dem südamerikanischen Land. Etwa 30.000 Menschen fielen dem Regime zum Opfer. Zum runden Jahrestag demonstrieren Hunderttausende Menschen in Buenos Aires und sagen: Nunca más, nie wieder. Radio Onda war dabei.
Am 24. März in Buenos Aires. Auf der Plaza de Mayo ist kein Durchkommen mehr möglich. Hunderttausende sind an diesem Donnerstagnachmittag ins Zentrum der argentinischen Hauptstadt geströmt, um dem 40. Jahrestag des Staatsstreichs von 1976 zu gedenken. Die Demonstration ist dieses Jahr wesentlich größer als sonst. Das liegt nicht nur an dem runden Jahrestag, sondern auch an den veränderten politischen Machtverhältnissen, wie ein Teilnehmer erklärt.
Para conmemorar los 40 años del golpe de Estado y lo que subyace es la llegada al poder por el voto popular de un gobierno de derecha que tiene un sistema económico idéntico al de la dictadura.
Eine rechte Regierung sei seit 4 Monaten in Argentinien im Amt und verfolge dasselbe Wirtschaftsmodell wie damals die Diktatur, sagt er. Neben der Erinnerung an den Staatsstreich von damals geht es diesem Teilnehmer und vielen anderen der Demonstranten auch um ein Statement gegen die neoliberale Politik von Präsident Mauricio Macri. Macri und seine Politik sind im Jahr 2015 durch demokratische Wahlen an die Macht gelangt. Vor 40 Jahren war das noch anders. Die Soziologin Estela Schindel erinnert sich noch gut an den 24. März 1976. Den Tag des Putschs.
Weil ich von meinem Vater wie jeden Morgen geweckt wurde und er hat gesagt, du darfst im Bett bleiben, du gehst heute nicht zur Schule. Es gibt heute nämlich keinen Unterricht, die Schulen haben zu. Und interessant ist, bei uns im Haus wohnte ein Colonel, ein Militär im dritten Stock, ein Nachbar von uns. Und er hatte am Tag davor meinem Vater gesagt, machen Sie um 3 Uhr nachts das Radio an. Und um 3 Uhr hat mein Vater am Radio die Nachricht gehört, dass der Putsch stattgefunden hat.
Genau geplant war dieser Putsch und kam für viele Argentinierinnen und Argentinier auch nicht überraschend. Schließlich gab es im 20. Jahrhundert insgesamt 8 Machtübernahmen durch das Militär. Und doch war dieses Regime anders als die vorherigen. Brutaler und zugleich heimlicher. Die Soziologin Estela Schindel.
An sich war die Machtübernahme sozusagen nicht blutig. Es war nicht wie in Chile 1973, wo tatsächlich Menschen gestorben sind. Was sich veränderte auf dem 24. März, ist eben die Dimension der Repression, aber auch, dass die Gewaltaktionen der Staatsterror, der Staatsterrorstrukturen heimlich wurden. Man hat es nicht mehr gesehen. Bis diesem Zeitpunkt war es so, dass oft Leichen mit Dutzende von Schüsse und so auf die Straßen gefunden worden waren. Und damit wollte man auch beitragen, dieses Klima der Angst, des Terrors, des Unerträglichen zu fördern, die letztendlich dazu geführt hat, dass viele Menschen eigentlich den Putsch begrüßt haben und geglaubt haben, dadurch wird es besser. Aber dann war es so, dass die Menschen spurlos verschwunden sind.
Die Jahre vor dem Putsch waren geprägt durch den Konflikt zwischen Staat und Guerillagruppen. 1976 waren die bewaffneten Gruppen bereits aufgerieben und stellten keine wirkliche Gefahr für den Staat dar. Und doch dienten die sogenannten Subversiven den Militärs als Vorwand, um an die Macht zu gelangen.
Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento.
Sie waren vielmehr als Ausrede, als Vorwand genommen sozusagen, um eine Repression im großen Maße zu veranlassen, die vor allem eine disziplinierende Wirkung haben sollen. Und zwar nicht nur für diejenigen, die in bewaffnete Aktionen beteiligt waren, sondern insgesamt für die sehr große soziale und politische Mobilisierung im Land. Es ging vor allem um einmal zeigen, das geht nicht, und um eine Umstrukturierung auch auf makrowirtschaftlicher Ebene.
Arbeiterinnen und Arbeiter, Gewerkschaftsaktivisten, Studierende und viele andere, oft sehr junge Oppositionelle und solche, die man dafür hielt, wurden verhaftet. Sie wurden an geheimen Orten gefoltert und ermordet. Viele Tote wurden aus Flugzeugen über dem Atlantik abgeworfen. Etwa 30.000 Menschen fielen dem Regime zum Opfer. Dass die Schrecken der Militärregierung bekannt wurden, ist vor allem den Angehörigen der Opfer zu verdanken.
Und sehr prominent die Mutter von Plaza de Mayo, die ursprünglich keine politische Aktivität an sich hatten, meistens, sondern einfach wissen wollten, wo ihre Kinder sind. Und so haben sie angefangen, spontan durch Polizei und Militäreinrichtungen und auch bei dem Regierungshaus an die Plaza de Mayo zu fragen, wo sind unsere Kinder? Und diese mehr oder weniger unartikulierte, spontane Aktion hat sich dann eine sehr, sehr mächtige Sozialbewegung entwickelt.
Nach dem Ende der Diktatur folgten viele Jahre des Kampfes für Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit. Bis ab 2003 die Regierungen von Nestor und später von Christina Kirchner die Anliegen der Menschenrechtsbewegung zum Staatsprojekt erklärten, beschreibt die Soziologin Estella Schindel.
Und dadurch wirklich ein Prozess ermöglicht, von den vielen nicht mehr geglaubt haben, dass es möglich sein würde, nämlich dass die Amnestiegesetze abgeschafft werden durch den Kongress, dass sie für verfassungswidrig erklärt werden, dass die Prozesse gegen die Militär wieder aufgerollt werden, dass viele ehemalige Gefangenenlager durch die Zivilgesellschaft zu Orten der Erinnerung und Zentren der sozialen und politischen Aktion werden.
Mit Mauricio Macri regiert seit Dezember 2015 ein rechtskonservativer Präsident das Land, der den Staat in neoliberaler Manier verschlankt. Zehntausende Staatsbedienstete sind schon entlassen. Auch im Menschenrechtsbereich gab es viele Einschnitte, wenngleich Macri nicht auf offenen Konfrontationskurs geht. Giselle Tepper von der Organisation ICHOS spricht von einem doppelzüngigen Spiel. Während im öffentlichen Diskurs das Korrekte gesagt wird, das, was die ganze Welt gerne hört, nämlich dass Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit weiterhin Staatspolitik sein werden, werden tatsächlich viele Programme gestrichen und Leute entlassen. Es gibt viele Beispiele, wo Macri gegen seine eigenen Aussagen handelt. So wurden kürzlich 60 Stellen im Kultur- und Gedenkort Esma gestrichen, in dem sich unter der Diktatur das größte geheime Folterzentrum befand. Anderen Einrichtungen und Programmen geht es ähnlich. Macris Regierung spart vor allem dort, wo sie sich unliebsamer Meinungen entledigen will. Die Aufarbeitung der Diktatur ist ein nachrangiges Thema, nicht zuletzt, weil viele Träger des militärisch-bürgerlichen Regimes von damals heute auch seine Regierung stützen. Schon deswegen ist die Demonstration zum 40. Jahrestag der Diktatur auch eine Kampfansage in Richtung Macri.
Estamos acá para decir nunca más a las desapariciones, pero también nunca más a la política neoliberal.
Nunca más, nie wieder. Das heißt unter Macri nicht nur nie wieder Verschwundene, sondern auch nie wieder Neoliberalismus.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.